Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. In dieser Episode behandeln wir das Buch von Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, mit dem Untertitel Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus. Das ist ja wichtig, weil Rosa Luxemburg mit diesem Buch einen ganz maßgeblichen Beitrag zum Verständnis der Ausdehnung der kapitalistischen Ökonomie versucht hat zu geben und im Beitrag zur Imperialismustheorie in der damaligen Diskussion. Das Buch ist entstanden vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Lehrerin in der Sozialdemokratischen Parteihochschule. Also Rosa Luxemburg ist ja in Polen geboren am 5. März 1873 in Zamość und dann in Warschau aufgewachsen in einer jüdischen Familie, die sehr großen Wert darauf gelegt hat, dass die Kinder eine gute Bildung bekommen haben. Also Rosa war auf einem humanistischen Gymnasium, sprach mehrere Sprachen, darunter eben auch Russisch, dann Englisch, Deutsch und so weiter. Hat sich selbst als kleines Kind schon das Schreiben und Lesen beigebracht, autodidaktisch, und ist dann auch aus politischen Gründen, sie musste fliehen, 1888 in die Schweiz gegangen und hat dann dort dabei mitgewirkt, die Sozialdemokratie, also die Partei der Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litauen zu gründen, 1894. Dann Ende des Jahrzehnts ist sie nach Deutschland gegangen und hat dann ab 1907 in der SPD-Parteihochschule gewirkt. Ermordet wurde sie am 15. Januar 1919, also sozusagen wenige Wochen nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis, was eben Ergebnis der Novemberrevolution war. Und dann war sie Redakteurin der Roten Fahne, hat mitgewirkt mit ein bisschen Widerspruch bei der Gründung der Kommunistischen Partei. Wurde dann eben auch verfolgt von den Rechten von Freikorpsangehörigen, musste sich mehrere Wochen lang in Berlin verstecken in verschiedenen Wohnungen und wurde dann eben im Januar gefunden von Freikorpsangehörigen und ermordet. Das Buch ist eben unter diesen Voraussetzungen der ausführlichen Befassung mit der Frage entstanden, wie funktioniert eigentlich die Reproduktion der kapitalistischen Ökonomie. Das betont sie auch ausdrücklich, dass sie in ihren Lehrveranstaltungen auf eine unerwartete Schwierigkeit gestoßen ist. Es wollte mir nicht gelingen, so schreibt sie, den Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion in ihren konkreten Beziehungen sowie ihre objektive geschichtliche Schranke mit genügender Klarheit darzustellen. Bei näherem Zusehen kam ich, so schreibt sie weiter, zu der Ansicht, dass hier nicht bloß eine Frage der Darstellung, sondern auch ein Problem vorliegt, das theoretisch mit dem Inhalt des zweiten Bands des Marx'schen Kapitals im Zusammenhang steht und zugleich in der Praxis der heutigen imperialistischen Politik wie deren ökonomische Wurzeln eingreift. Rosa Luxemburg, das betont sie am Ende des ersten langen Kapitels, ist klar bewusst, sie geht darauf ausführlich ein, dass Marx den zweiten Band nicht zu Ende gebracht hat. Er hat nach der Publikation des ersten Bandes Kapitals 1867 und dann der Zweitauflage 1873 seine Arbeit am zweiten Band, also dem Zirkulationsprozess des Kapitals, wieder aufgenommen und fortgesetzt, dann wiederum mit Unterbrechung, teilweise aus Forschungsgründen, teilweise auch krankheitsbedingt, und ist eigentlich mit diesen Manuskripten nicht so zu Ende gekommen. Darüber gab es auch eine kritische Diskussion. ist das, was Marx da hinterlassen hat in Manuskriptform, schon tatsächlich der Stand der Dinge? Oder hätte er das weiter überlegt und weiter bedacht, wie das hätte ausgeführt werden können? Also Rosa Luxemburg ist der Meinung, dass diese Reproduktionsanalysen noch nicht wirklich zum Ende gekommen ist. Andere wie Roman Rostolski sind der Meinung, dass das eigentlich so in der Form zwar noch nicht durchgeführt ist, aber im Prinzip schon dargestellt ist. Worum geht es? Rosa Luxemburg mit diesem Buch bringt einen Gesichtspunkt ein, der wirklich bedeutend ist für die marxistische Theorie, den Gedanken der Reproduktion. Ich sage das mal aus meiner eigenen Erfahrung. Für uns in den 1970er Jahren war es sehr bedeutsam, den Text von Louis Althusser über Ideologie und ideologische Staatsapparate zu lesen, weil Althusser in diesem Zusammenhang deutlich gemacht hat, man muss sich in die Perspektive der Reproduktion des Kapitals stellen, also die Reproduktionsperspektive einnehmen. Er erwähnt Rosa Luxemburg nicht in diesem Zusammenhang, aber letztlich ist es genau das, was auch Rosa Luxemburg formuliert hat, eben die Reproduktionsperspektive einzunehmen. Und bemerkenswert ist gleichzeitig doch, wie unterschiedlich die beiden diese Reproduktionsfrage angehen. Also vielleicht noch einen weiteren Satz zu Althusser. Althusser betont eben in diesem Zusammenhang sehr, sehr stark die Rolle des Staats, des repressiven Staatsapparats und der ideologischen Staatsapparate und in dem Zusammenhang auch die Subjektivierung von Individuen, also wenn man so will, die Konstitution, die Erzeugung von Subjekten und deren Qualifikation, damit verbunden auch ihre Bereitschaft, sich den Kapitalverhältnissen zu unterwerfen. Das ist organisiert durch die Staatsapparate, die ideologischen Staatsapparate, also Kirche, Schule, Hochschule, Parteien, Gewerkschaften, der Medienapparat, man könnte sagen im weiten Sinne auch der Kulturapparat, also eine breite Praxis der Subjektivierung von Individuen, um sie dann in diese Kapitalverhältnisse einzugliedern und sie sozusagen zu folgsamen, gehorchenden Subjekten zu machen. Das ist interessanterweise ein Zugang, der sich bei Rosa Luxemburg gar nicht findet. Rosa Luxemburg thematisiert die Frage der Reproduktion eng angelehnt an den zweiten Band des Kapitals, den Zirkulationsprozess des Kapitals. Für sie bedeutet Reproduktion, dass eben die Produktion selbst die Bedingungen vorfinden muss, die materiellen Bedingungen, also das heißt die Produktionsmittel, Maschinen, Gebäude, Rohstoffe und wiederum auch die Arbeitskräfte, aber die Arbeitskräfte eben einfach als Menschen, Individuen, die Träger von Arbeitsvermögen sind. Auf diese weitergehenden Fragen, nämlich welche Qualifikation haben diese Arbeiterinnen, Arbeiter, dem geht sie gar nicht nach. Sie geht dem sozusagen in dem Sinne nach, dass sie sich fragt von der Menge der Arbeitskräfte, also wenn man so will, eine Frage, die Marx dann im Kapital eher so ein bisschen nebenbei her behandelt, dass er sich gar nicht mit der Frage befasst, ja, wie kommt es eigentlich zu Familiengründung, wie kommt es zur Reproduktion, auch in den geschlechtlichen Beziehungen. Das alles schiebt er ja so ein bisschen beiseite. Und Luxemburg spricht dieses Problem an, des Vorhandenseins von ausreichend vielen Arbeitskräften, aber das ist es dann auch schon. Und ansonsten eben genau die Produktionsmittel. Jede Ökonomie muss dieses Problem, diese Frage lösen, dass sie eben nicht alles, was sie produziert und verteilt, sozusagen komplett in einem Jahr erzeugt und dann verbraucht. Und dann im Prinzip es so zu sein scheint, als könnte sie einfach wieder von vorne anfangen. Das würde ja nicht gehen. Also man braucht ja die Infrastrukturen wie Straßen und Eisenbahnen, man braucht die Häuser, man braucht Maschinen. Man hat bestimmte Voraussetzungen dafür, dass man morgen daran anknüpfen kann, was heute erzeugt wurde. Das heißt, dass jede Gesellschaft muss eben nicht nur gewährleisten, dass produziert werden kann, dass die Menschen Nahrungsmittel vorfinden, so dass sie sich heute produzieren und erhalten können, sondern dass es möglich ist, das auch morgen und übermorgen zu tun. Also es braucht sozusagen eine gewisse Langfristperspektive in dieser Hinsicht. Das muss jede Gesellschaft lösen, so eine Art Mehrprodukt. In der kapitalistischen Form stellen sich besondere Fragen. Einerseits in stofflicher Hinsicht muss es dieses Mehrprodukt geben. Da aber das Kapitalverhältnis sich daran orientiert, dass es Gewinn ergibt, also dass das Mehrprodukt eben die Form des Mehrwerts annimmt, der das Kapital verwertet und damit eben auch Profit für die Kapitaleigentümer mit sich bringt, sodass Kapitaleigentümer durch ihre Investitionen, durch die Lenkung der Produktion, die Lenkung der Zirkulation des Kapitals dann sich irgendwie auch bereichern können, also wohlhabender, reicher werden, stellt es eben besondere Anforderungen an diesen Reproduktionsprozess. Also das Mehrprodukt muss die Form des Mehrwerts annehmen und Rosa Luxemburg thematisiert das jetzt in dem Sinne, dass sie deutlich macht, dass das Problem der Reproduktion von der bürgerlichen Ökonomie eigentlich über viele Jahrzehnte gar nicht wirklich richtig erkannt wurde und auch nicht gelöst wurde. Also sie diskutiert das ausführlich im zweiten Teil des Buches und macht deutlich, dass eigentlich die tragenden Theorien oder in Ansätzen die wichtigen Theorien eben die von Quesnay, ein Physiokrat aus dem 18. Jahrhundert eben, und dann die Analyse von Marx zur Reproduktion sind. Das heißt, die Erneuerung des Produktionsstocks in der Produktion selbst, das heißt, es müssen Rücklagen gebildet werden. Und für Luxemburg ist jetzt die interessante Frage, wie kann das eigentlich gelingen unter kapitalistischen Bedingungen, weil ja der Kapitalismus seiner Form nach darin besteht, dass die Unternehmen zusammenhanglos produzieren. Das ist ja eine zentrale Frage auch im ersten Teil des zweiten Bands von Marx. Also, dass die Frage ist, wie finden eigentlich die Einzelkapitale die Voraussetzungen, die Bedingungen dessen, was sie für ihre Abläufe brauchen? Also das Einzelkapital, ein Unternehmen, ein Betrieb, muss ja voraussetzen können, dass es am Markt zum Beispiel bestimmte Metalle gibt, bestimmte Arbeitskräfte. Das heißt, das ist ja nicht selbstverständlich, das vorzufinden, weil ja auch die anderen Eigentümer wiederum ihr Kapital so investieren, dass es eben gewinnbringend verwertet werden kann. Also das heißt, die orientieren sich nicht an dem Bedarf der Produktion eines anderen Unternehmens, eines anderen Privateigentümers, sondern daran, was verspricht ihnen selbst Gewinn. Und das heißt, für Rosa Luxemburg ist die interessante Frage, wie kommt eigentlich aus dieser Logik von Einzelkapitalien sowas zustande wie eine Sicht auf den Gesamtprozess, also den Gesamtprozess des Kapitals? Das ist etwas, was sie analysiert, so könnte man sagen, im Anschluss an Marx aus dem Blickwinkel von ex post, also das, was sozusagen nachträglich feststellbar ist, es gelingt. Ja, es kommt zu dieser Dynamik des Austauschs zwischen den Einzelkapitalen und dieser Austausch, der wird eben durch den Durchschnittprofit gewährleistet, also das, was Marx dann im dritten Band des Kapitals analysiert und ermöglicht, dass eben die Einzelkapitalien dann genau die Bedingungen ihrer eigenen Produktion vorfinden. Für diese Analyse hat Marx im Band 2 eben die Reproduktionsschemata entwickelt und das ist zunächst mal die einfache Reproduktion, Ergänzt wird es dann durch eine Analyse der erweiterten Reproduktion. Und Luxemburg betont, dass es sozusagen eine analytische Abstraktion ist. Ganz zu Recht betont sie das, die genau genommen weiterhin gilt, weil eben ein Großteil der Transaktionen, also der millionenfachen, milliardenfachen Marktvorgänge, die täglich stattfinden, in einer gewissen Weise einfache Reproduktion darstellen. Also zunächst mal muss gewährleistet sein, dass eben die Baulichkeiten, die Verkehrsinfrastruktur, die Maschinen vorhanden sind und auch die Arbeitskräfte, also einfache Reproduktion. Und im Weiteren wird dann von Marx unterschieden zwischen den zwei Bereichen, den zwei Abteilungen, nämlich der Abteilung der Produktionsmittel, die erzeugt werden, und dann die Abteilung 2, die die Konsummittel erzeugt. Also das sind die beiden Bereiche, und beide Bereiche sind gekennzeichnet dadurch, dass es darin konstantes Kapital gibt, also das, was vorgelegt wird in der Form von Produktionsmitteln, also Baulichkeiten, Maschinen, dass es bestimmten Teil variables Kapital gibt, also das, womit das Kapital sich mit lebendiger Arbeit austauscht, also dem Arbeitsvermögen von Lohnarbeitenden, und dem Mehrwert, also der Mehrwert, der eben angeeignet wird von den Kapitaleigentümern als Grundlage ihrer eigenen Existenz, dass sie eben von dem Mehrwert leben. Und jetzt in der einfachen Reproduktion findet ein Prozess des Austauschs statt zwischen diesen beiden Abteilungen. Und genau genommen ist die Annahme die, dass wenn alle Produktionsmittel erzeugt sind und alle Konsummittelgüter erzeugt sind, dann im Prinzip durch den Austausch zwischen beiden Abteilungen und in den Abteilungen selbst alles harmonisch aufgeht. Also die Produktionsmitteleigentümer brauchen natürlich Selbstproduktionsmittel, aber sie veräußern, sie tauschen sie aus gegen Lebensmittel in Abteilung 2. Dasselbe gilt für die Arbeitskräfte. Also Kapitaleigentümer brauchen ihrerseits Konsumptionsmittel, also Konsumgüter, und das gilt auch für die Arbeiterinnen, sodass man sagen kann, also die Unterstellung im Modell für diese einfache Reproduktion ist, dass das komplett sich austauscht und dann ohne Rest aufgeht. Komplizierter wird es eben dann bei der erweiterten Reproduktion, was ja dem Gedanken der Akkumulation entspricht, dass eben hier durch Ausbeutung, also absolute und relative Ausbeutung, ein Mehr an Mehrwert entsteht, dass es eine höhere Produktivität gibt, die Gesamtmasse der Produkte zunimmt und dann eben mit der Akkumulation auch immer mehr Produktionsmittel, also Maschinen, erzeugt werden, sodass eben nach beiden Hinsichten, sowohl von den Konsumgütern wie auch von den Produktionsmitteln her, ein Übermaß entsteht, was nicht mehr angemessen verwertet werden kann. Es findet also keine zahlungsfähige Nachfrage am Markt. Für Luxemburg ist das ein Argument, ein Problem, vor das sich Marx gestellt sieht. Es geht also nicht harmonisch auf. Genau genommen muss man sagen, bereitet Luxemburg damit ein ganz gutes Verständnis für sozusagen Krisen vor. Sie verfolgt diesen Aspekt gar nicht weiter. Man könnte sagen, viel später wurde das dann eben in den Theorien des organisierten Kapitalismus oder dann der Analysen zu Fordismus in den 1970er Jahren weiterverfolgt, nämlich zu sagen, naja, es gibt dann eben die bedeutende Rolle des Staates, es gibt eben eine systematische Anhebung des Lebenshaltungsniveaus der Arbeiterinnen, die in hohem Maße an der Konsumgüterproduktion teilhaben, ja, also mit neuen Formen der Freizeit, des wachsenden Konsumniveaus, eben mit Haushaltskonsumgütern und dergleichen mehr. Das ist etwas, was man könnte sagen, was dem Kapital gelingt seit den 1950er Jahren, ist, eben die Märkte relativ stabil zu halten. Also wie man dann sagt, eben ex ante das Verhältnis von Produktion, Abteilung 1 und Abteilung 2, Konsumgüter, in ein Verhältnis zu setzen. Also durch komplexe Mechanismen wie Marktforschung und Konsumforschung und entsprechende Werbung, also riesige Ausgaben, die in der Werbung getätigt werden, um Nachfrage in einer bestimmten Weise zu lenken und zu steuern. Und das klappt ja auch in einem gewissen Umfang. Aber es ist auch klar, dass es immer wieder zu Nachfragestockungen gibt, dass es zu Überschüssen, also zu Überproduktion kommt, dass es auch zu Überakkumulation kommt, also zu Kapitalvernichtung. Eigentlich legen die Analysen der Kapitalkreisläufe genau das nahe. Luxemburg thematisiert es nicht so. Sie will irgendwie in die Richtung, dass sie vorschlägt, naja, es müsste irgendwie doch gelöst werden. Ich glaube, dass das irgendwie eine falsche Fragestellung ist. Also das Kapital ist ja eben nur bedingt daran interessiert, dass der Gesamtkreislauf gelingt. Das reicht ja genau genommen für mächtige Einzelkapitale, wenn sie erfolgreich Kapital verwerten. Und für sie ist das Argument so, dass sie sagt, naja, letztlich drängt das Kapitalverhältnis, so wie es sich in Westeuropa entwickelt hat, dazu nach außen zu gehen. Und das ist das, was, wie ich finde, in diesem wunderbaren langen dritten Teil analysiert wird, dieser Prozess des nach außen Wendens des europäischen Kapitals, also die Durchdringung, die Schaffung eines Weltmarkts. Sie ist sowieso der Meinung, dass das Kapital sich von vornherein als Weltmarkt bildet und jetzt eben dieser Weltmarkt systematisch ausgedehnt wird. Und das rekonstruiert sie an einer Reihe von sehr ausführlich dargelegten Entwicklungen. Also zum Beispiel, woran ist das Kapital interessiert? An der Nutzung von Arbeitskraft, das heißt die Unterwerfung von Arbeitskräften in Regionen, die wir heute als globalen Süden bezeichnen, dann der Zugriff auf Rohstoffe, die Zerstörung von naturalen Wirtschaften mit Kollektiveigentum, also dass es eben darum geht, das macht sie besonders deutlich an dem französischen Kolonialismus in Algerien, wie die französische Regierung über Jahrzehnte sich bemühen, die, wenn man so will, gemeinwirtschaftlichen Eigentumsform in den algerischen Gemeinden zu zerstören und durchzusetzen, dass es eben Privateigentum an Boden gibt. Also um genau Ansprechpartner für Vertragsverhältnisse zu haben, um dann da eben Ausbeutungsprozesse zu organisieren, weil Frankreich wie auch andere Kolonialgesellschaften dann eben gemerkt haben, dass eben diese naturalen Wirtschaftsformen mit Gemeineigentum eben ein hohes Maß an Widerstand gegenüber kapitalistischen Prozessen sind, also keineswegs so interessiert sind, Waren zu kaufen, also weil eben Geld auch gar keine große Rolle spielt, also Austauschbeziehungen gar nicht monetär stattfinden. Also Austausch stattfindet dort, wo eben nur Überschüsse ausgetauscht werden, nicht per se Austausch, also getätigt wird im Sinne der monetären Bereicherung. Dem geht sie dann sozusagen in vielen Details nach. Ich habe das jetzt eben für Algerien angesprochen. Sie geht ausführlich ein auf die Kolonisierung der Türkei durch das Deutsche Reich, also den Bau der Eisenbahn, die britischen Praktiken in Indien und vor allen Dingen die Marktöffnung Chinas durch die Opiumkriege, also dass Großbritannien eben mit Opium aus Indien dann versucht, durch Abhängigkeit, man könnte das auch auf Alkohol für Südafrika beziehen, dass eben damit diese Länder zwangsweise mit Mitteln der Gewalt geöffnet werden und Menschen eben in diese Abhängigkeit gestürzt werden. Luxemburg argumentiert so, dass sie annimmt, dass eben durch diese Überschüsse, die sich aus der erweiterten Reproduktion ergeben, sowohl bei den Produktionsmitteln als auch bei den Konsumgütern der Abteilung 2 zahlungsfähige Nachfrage notwendig ist und das eben innerhalb der kapitalistischen Zentren nicht mehr zu finden ist. Also das kommt ja zu einem beschleunigten Wachstum und Wachstum heißt ja also Akkumulation des Kapitals, immer mehr Produktionsmittel, ja, die immer schneller und in immer größerem Umfang in der Lage sind, lebendiges Arbeitsvermögen einzusaugen. Und das heißt, es braucht eben die Arbeitskräfte, die zunehmenden Produktionsmittel, Rohstoffe, Maschinen, also eine enorme Erweiterung der kapitalistischen Produktion und dafür eben wären Märkte notwendig, die aber so gar nicht innerhalb der Zentren zu schaffen sind und deswegen die Ausdehnung nach außen. Das ganze Argument, könnte man sagen, läuft darauf hinaus, dass Luxemburg das so versteht, dass es nicht eine sogenannte ursprüngliche Akkumulation gibt, wie Marx es angenommen hat, also eine bestimmte Phase der gewaltsamen Freisetzung von Lohnarbeit und die Herstellung von kapitalistischen Eigentumsverhältnissen in 2 oder 3 Jahrhunderten, ja, sondern dass dieser Prozess der ursprünglichen Akkumulation immer weitergeht. Also, dass es eben dazu übergeht, das Kapitalverhältnis weltweit auszudehnen. Das führt zu einer eigenen Überlegung, die diskutiert wurde und zu diskutieren ist, dass Luxemburg eigentlich nahelegt, dass es so etwas gibt wie eine Art Finalität. Also wenn sich das Kapital immer weiter ausdehnt und dafür nicht kapitalistische Milieus braucht, also eine nicht kapitalistische Umwelt, sowohl jetzt was die natürlichen Ressourcen als gesellschaftliche Verhältnisse und so weiter, lokale Märkte betrifft, dann müssen die alle sozusagen zunehmend dem Kapitalkreislauf unterworfen werden. Und da nimmt Rosa Luxemburg an, dass sich das letztlich derart sättigt, dass es am Ende nicht mehr wirklich zu einer Lösung kommt. Also das ist klar, das erschöpft sich dieses Modell der Ausdehnung. Und letztlich legt sie damit auch nahe, dass es so auf diese Weise eine Art Zusammenbruchskrise des Kapitals kommt. Also man könnte sagen, sehr deutlich macht sie eigentlich das schon, was Nancy Fraser vor einigen Jahren in dem Buch Der Allesfresser thematisiert hat, dass das Kapital eben auf Ressourcen beruht, die außerhalb zu finden sind und die eben durch Aneignung systematisch erschöpft werden. Die Frage ist, ist Rosa Luxemburg in dieser Weise zusammenbruchstheoretisch orientiert? Ich würde denken, dass sie das tut. Und dann legt sie eigentlich nahe, dass es eben zu dieser Art von Katastrophe kommt, eben mit der Perspektive der Barbarei, sodass man denken kann, dass der Erste Weltkrieg sie in ihrer These auch bestätigt und dass sie die Aufgabe des Proletariats und der Proletarierrevolution darin sieht, genau diesen Prozess der Barbarisierung vorzugreifen, also dem zuvorzukommen und damit eine andere Perspektive und einen anderen Weg einzuschlagen. Man könnte jetzt überlegen, ob das eine sinnvolle Richtung der Argumentation ist, also diese Art von Zusammenbruchstheorie, weil letztlich sagt sie ja damit, dass das Kapitalverhältnis nicht in der Lage ist, sich auf eigener Grundlage zu reproduzieren. Das war ja ein wichtiger Gesichtspunkt von Marx. Das Kapital schafft sich gesellschaftliche Verhältnisse, durchdringt den gesellschaftlichen Raum, um sich auf eigener Grundlage zu reproduzieren. Dabei war nicht gemeint, dass es krisenfrei ist. Das ist das, was Rosa Luxemburg manchmal nahelegt, dass man denkt, sie hat letztlich die Vorstellung, dass diese Reproduktionsschemata so etwas darstellen, wie es muss gelingen, und zwar so gelingen, dass dann eben alles aufgeht und sich löst. Meiner Meinung nach versucht Marx ja gerade mit den Reproduktionsschemata zu zeigen, dass unter den, wenn man so will, normalen Bedingungen die Reproduktion des Kapitals gleichzeitig gelingt und eben nicht gelingt, also immer wieder krisenhaft ist, also dass es zu Disproportionalitäten in den verschiedenen Kapitalfunktionen kommt, also Ware, Produktion, Geld, dass die Kreisläufe nicht ineinander greifen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass das Kapital in angemessener Weise Lohnarbeitskräfte vorfindet, die entsprechend ausgebildet sind. Also dass es ständig zu solchen Verwerfungen kommt und genau genommen, also Luxemburg betont es auch, sich das Kapitalverhältnis nur im Durchschnitt reproduzieren kann. Also durch viele Schwankungen, durch viele Krisen hindurch überhaupt so etwas stattfinden kann wie eine Reproduktion. Und diese Überlegung könnte auch beinhalten, zu argumentieren, ja, dieser Prozess kann eben weitergehen. Er erschöpft sich nicht darin, dass, wenn alles dem Kapital unterworfen ist, es dann irgendwann praktisch das Kapital an seine Grenzen stößt und damit dann zusammenbricht, ja, also nicht, sich nicht mehr fortsetzen kann. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass es sehr dehnbare Grenzen gibt. Also wenn wir an die Nachfrage kommen, wenn wir an die Belastung durch Arbeit denken, dann gibt es diese zunehmende Erschöpfung von Arbeitskräften, die zerstörerische Dynamik von Arbeitskräften und vor allen Dingen auch die Grenzen, die die Natur, der Stoffwechsel mit der Natur beinhaltet. Also, dass man nicht denken kann, dass dieser Kreislauf sozusagen immer weitergeht, sondern was wir ja erleben, ist ja, dass es eben von linearen Wachstumsprozessen, so wie Rosa Luxemburg sie noch vor Augen hatte, dass wir in exponentielle Prozesse hineingekommen sind seit den 1950er Jahren und von daher sich derart rasant beschleunigt der Naturverbrauch und die Emission, also das, was sozusagen dann in den globalen Süden oder aber auch im Norden, also in die Senken, die Meere, in die Wälder, also sozusagen abgegeben wird an Emission, dass das eben Grenzen erreicht, die dann auch tatsächlich in der Form von Katastrophen in die kapitalistische Gesellschaft zurückschlagen. Das muss aber gar nicht heißen, dass das eben zu einem Zusammenbruch führt, denn es ist ja denkbar, dass eben Teile des Kapitals diesen Prozess aussitzen, sich weiter reproduzieren oder sogar, was ja die Erwartung seit den 1990er Jahren war, also mit dem sogenannten Green New Deal, zu denken, dass eben die Investition in ökologische Erneuerung zu einer neuen Schleife der erweiterten Reproduktion durch ökologische Erneuerung hindurch denkbar wäre. Also das heißt, die Analyse von Rosa Luxemburg wirft viele interessante Fragen auf oder deutet an, dass sich daraus viele interessante Fragen ergeben, auf die wir weiterhin versuchen müssen, Antworten zu geben. Und was ja aus meiner Sicht schon von großer Bedeutung ist, ist, dass sie die Alternativen deutlich macht, also Sozialismus oder Barbarei. Und wir eben sagen können, so wie die ursprüngliche Akkumulation kein historisch einmalig abgeschlossenes Stadium der Entwicklung des Kapitals war oder ist, sondern sich die ursprüngliche Akkumulation in einer gewissen Weise immer selbst immer wieder reproduziert, können wir auch sagen, dass auch die Unterscheidung von Sozialismus und Barbarei immer wieder reproduziert wird, wir in immer neue Konstellationen von Barbarei und Sozialismus kommen und die Möglichkeit sich ergibt, dass es eben Wahlentscheidungen gibt, andere Wege zu gehen, die uns aus dieser ewigen Reproduktion des Kapitals hinausführen.
Rosa Luxemburg, Akkumulation des Kapitals. Der Militarismus übt in der Geschichte des Kapitals eine ganz bestimmte Funktion aus. Er begleitet die Schritte der Akkumulation in allen ihren geschichtlichen Phasen. In der Periode der sogenannten primitiven Akkumulation, das heißt in den Anfängen des europäischen Kapitals, spielt der Militarismus die entscheidende Rolle bei der Eroberung der neuen Welt und der Gewürzländer Indiens, später bei der Eroberung der modernen Kolonien, Zerstörung der sozialen Verbände der primitiven Gesellschaften und Aneignung ihrer Produktionsmittel. Bei der Erzwingung des Warenhandels in Ländern, deren soziale Struktur der Warenwirtschaft hinderlich ist, bei der gewaltsamen Proletarisierung der Eingeborenen und der Erzwingung der Lohnarbeit in den Kolonien, bei der Bildung und Ausdehnung von Interessenssphären des europäischen Kapitals in außereuropäischen Gebieten, bei der Erzwingung von Eisenbahnkonzessionen in rückständigen Ländern und bei der Vollstreckung der Forderungsrechte des europäischen Kapitals aus internationalen Anleihen. Endlich als Mittel des Konkurrenzkampfes der kapitalistischen Länder untereinander um Gebiete nicht kapitalistischer Kultur.
Zum Gespräch über das Buch von Rosa Luxemburg, Akkumulation des Kapitals, begrüße ich Klaus Dörre. Hallo Klaus, schön, dass du da bist.
Hallo Alex, danke für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass wir das Gespräch führen können. Kurz zwei, drei Sätze zu dir. Du hast als Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Arbeit, Industrie, Wirtschaft an der Universität Jena gelehrt, bist seit einer kurzen Zeit pensioniert und Gastprofessor jetzt für sozialökologische Nachhaltigkeitskonflikte an der Universität Kassel. Von deinen Publikationen, das ist ja eine lange, lange, lange Liste, ja, an Publikationen, ganz kurz drei Titel, die ich erwähnen möchte, weil sie auch ganz gut in den Zusammenhang hier passen. Also das ist die Utopie des Sozialismus, Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution, liegt jetzt in zweiter Auflage vor und du bist Mitherausgeber von zwei Bänden, Umkämpfte Transformation 2025 und Sozialismus von unten. Ja, also hervorgegangen aus einem Projekt mit Studierenden. Dann kommen wir mal zu Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg hat dieses Buch ja geschrieben 1912-13 in 4 Monaten, wie sie schreibt, in einem Rutsch, ohne hinterher nochmal korrigieren zu müssen. Also das war ihr ein Herzensanliegen. Sie hat mehrere Jahre das vorbereitet mit ihren Lehrveranstaltungen an der Parteihochschule der SPD. Es ist ein Beitrag zur Imperialismusdiskussion der damaligen Zeit. Und die Frage stellt sich natürlich erstmal gleich, ja, wenn wir das heute lesen, wie aktuell ist es?
Also wenn ich die Frage vor einigen Jahren beantwortet hätte, hätte ich auch gesagt, in einer gewissen Weise noch aktuell. Aber ich hätte mehr geschaut auf, das kommen wir sicher noch drauf, was ich innere Landnahme nenne, also Kommodifizierungsprozesse in den nationalen Kapitalismen. Heute würde ich sagen, gibt es eine ganz andere Aktualität mit dem Schlusskapitel, wo sie sich über die Militarisierung äußert, die Kriegsgefahr und so weiter. Das hätte ich, als ich damals Rosa Luxemburg wiederentdeckt habe, nicht gedacht, dass das wieder aktuell wird.
Ja, wobei ich finde, also klar, man denkt, das hört auf mit Militarisierung, aber es ist ja eigentlich interessant, dass sie bei Militarisierung vor allen Dingen an das Verhältnis von Abteilung Produktionsmittel und Abteilung Konsum denkt, also dass sozusagen in der Form der Reproduktionsschemata vieles von dem, was uns heute jetzt interessiert an Militarisierungsprozessen, also die Frage des kriegerischen Einsatzes als Fortsetzung der Politik oder die innere Restrukturierung einer Gesellschaft, das kommt ja eigentlich bei ihr gar nicht so vor. Ja, also wenn man so will, der preußische Offizier ist ja gar nicht so sehr ein Thema, denkt man, wenn man das liest.
Ja, wobei das im Zentrum ihrer Akkumulationstheorie steht ja die Verbindung von dem, was sie innere und äußere Märkte nennt. Und äußere Märkte sind eben nicht nur die Märkte außerhalb, also die Kolonien, sondern äußere Märkte sind alle Märkte, die sozusagen nicht nach dem Prinzip des Äquivalententauschs funktionieren. Ja, und wo sozusagen Disziplinierung, Gewalt und so weiter eine Rolle spielen. Und für sie ist ja eine zentrale Frage, wie der zusätzlich erzeugte Mehrwert, der in der vorhergehenden Akkumulationsperiode entsteht, wie der eigentlich realisiert werden kann. Das ist eine zentrale Frage, nicht? Und in dem Zusammenhang entdeckt sie den Militarismus und betrachtet sozusagen die Rüstungsindustrie als einen äußeren Markt, wo Kapitalvernichtung betrieben wird. Wobei schon etwas anklingt, das macht sie ja deutlich, also diese Art von Aufrüstungsmärkten, Militarismus verstärkt die Kriegsgefahr. Also da steckt schon drin, was aus meiner Sicht der Günther Anders sehr viel prägnanter dann später formuliert hat, der ja argumentiert hat, dass die Rüstungsindustrie eine Doppelindustrie ist, dergestalt, dass es nur zwei Konsumformen gibt. Entweder die Waffensysteme veralten, sodass man neue produzieren kann, oder man muss die Waffen anwenden, nicht? Und in letzterem, insbesondere im letzteren, steckt sozusagen natürlich immer schon der Anwendungsfall, damit der Krieg. Ja? Das schwingt bei Luxemburg mit, auch wenn es anders formuliert wird.
Dieser Doppelaspekt der Rüstung ist interessant. Ich meine, vielleicht noch ein anderer würde mich interessieren, wie du das einschätzt. Also Mary Kaldor hat ja vor vielen Jahren ein Buch publiziert, Der Rüstungsbarock, ja, wo sie zeigt, dass wahrscheinlich das hohe Maß an Rüstung selbstzerstörerisch gewesen ist für das britische Empire. Also, dass man eigentlich sagen kann, Imperialismus lohnt nicht. Münkler hat es in seinem Buch über Imperien ja auch nochmal aufgegriffen. Ja, Imperialismus, Imperien lohnen sich eigentlich nicht. Das ist ja ein bisschen auch, könnte man sagen, auch das Problem, was Luxemburg schon so anzeigt, ja, dass man fragt, ja, was ist eigentlich die Rationalität? Es soll Kapital verwertet werden, aber am Ende sind ja die Folgen so, dass es sich nicht lohnt, ja. Also wie ist das einzuschätzen?
Ja, nach Ihrer Auffassung würde es sich ja ökonomisch lohnen. Ja?
Also, es würde sich lohnen.
Es ja. würde sich lohnen. Ne? Ihre Argumentation ist ja, dass um eben diesen zusätzlich erzeugten Mehrwert zu absorbieren, es einen Expansionszwang gibt. Also Kapitalismus, so Ihr Argument, kann sich nur in Ausnahmefällen in bestimmten sozialen Räumen auf den eigenen Grundlagen reproduzieren, weil der zusätzlich erzeugte Mehrwert verlangt, dass man sozusagen immer neue Märkte erschließt, sonst keine Realisierung. Daraus begründet sie den Kolonialismus, den sie schon stark auch ökonomisch begründet. Das ist ja logisch nicht konsistent, wenn man so will, ja, weil die in den Kolonien nicht eine Nachfrage entsteht, die sozusagen das absorbieren könnte, was da zusätzlich erzeugt wird. Aber es ist ganz interessant, Hannah Arendt in den Ursprüngen totalitärer Herrschaft, da gibt es ja ein Imperialismus-Kapitel, da bezieht sie sich auf Rosa Luxemburg und wirft der Rosa Luxemburg vor, das ist zu ökonomistisch, wie die Luxemburg argumentiert, weil der Imperialismus in der Tat auf der Akkumulation von politischer Macht basiert und nicht immer ökonomisch funktional sein muss. Ja, also die Akkumulation politischer Macht geht gewissermaßen der ökonomischen Akkumulation von Kapital voraus. Und da steckt einige Wahrheit drin. Ich glaube, dass die Kritik an Luxemburg etwas überzogen ist von der Hannah Arendt. Aber dass es sowas gibt wie Akkumulation politischer Macht, die zur Totalität strebt, also Hannah Arendt wie Luxemburg nimmt den Cecil Rhodes und so weiter, also den klassischen Kolonialismus und Imperialismus. Also da steckt, wenn man das differenzierter denkt, steckt da was sehr Aktuelles drin.
Ich meine, ist es nicht so? Also Luxemburg versucht ja damit, also es braucht dieses nicht kapitalistische Milieu, in das hinein sozusagen der sich reproduzierende Kapitalismus, die Kapitalreproduktion sozusagen hinein wächst, ja, und dann das immer weiter absorbiert, also sich, wenn man so will, Natur aneignet, Arbeitskraft aneignet. Wenn man Altvater Mahnkopf vor Augen hat, dann geht es auch um Senken, also die Emissionen, die also Überschussprodukte könnte man ja auch dazu zählen. Dann braucht es diese Milieus, ja. Aber was ich immer so ein bisschen schwierig finde, und das ist die Frage, wo man jetzt vielleicht nicht so ökonomisch argumentieren kann, aber es am Ende doch eine wichtige Frage ist, dass sie ja letztlich die Vorstellung hat, wenn das mal alles durchdrungen ist, alles ist sozusagen Teil des kapitalistischen Weltmarkts geworden oder der imperialen Machtgefüge, dass es dann eigentlich nicht mehr weitergeht. Ja, und insofern steht tatsächlich ja das Kapital vor dem Dilemma, in dem Widerspruch, dass es sich ausdehnen muss, es gar nicht anders kann, aber gleichzeitig, wenn es sich ausdehnt, um sich jetzt zu retten, am Ende es zurückschlägt und eigentlich selbstdestruktiv wird. Und das setzt ja schon sehr schnell ein, dass die britische oder die amerikanische Armee warnt davor, dass sie nicht mehr einsatzfähig sind, wenn zum Beispiel auf Klimaveränderungen, Wetterveränderungen nicht angemessen reagiert wird. Ja, also da kommt sozusagen ja schon lange vor einer finalen Krise, kommen ja schon die Warnungen, selbst aus den Zentren der imperialen Gewaltentfaltung. Ja, also so. Und das ist ein Problem, was Rosa Luxemburg ja vorbereitet. Aber letztlich ist es ja eine Zusammenbruchstheorie. Und das ist, finde ich, schon auch ein Problem.
Ich habe immer eine andere Interpretation vertreten, vielleicht aber auch zweckmäßig vertreten. Ja. Also, weil, wenn man von politischer Theorie sprechen kann, sie ja immer davon ausgegangen ist, dass die Spontanität der Massen sozusagen, also die Volksmassen müssen in Bewegung geraten und werden den Kapitalismus beseitigen. Und sie ist eigentlich davon ausgegangen, dass dieser Zusammenbruch, also diese Vorstellung, dass irgendwann alles Land genommen ist, wenn man so will, ja, und nichts mehr einzuverleiben ist an äußeren Märkten, dass dieser Zeitpunkt nicht eintreten wird, weil wir vorher die sozialistischen Revolutionen haben. Ja.
Das ist Ihr Argument. Wir müssen, bevor die Barbarei eintritt,
ja,
können die Volksmassen diesen Schritt machen und das verhindern.
Genau, ja. Und sie hat ja gerade diesen revolutionären Attentismus des marxistischen Zentrums um Kautsky kritisiert, ne? Die immer gesagt haben, wir müssen warten, bis die Produktivkräfte reif sind. Und wenn die Produktivkräfte reif sind, dann sind die materiellen Voraussetzungen für Sozialismus überhaupt erst gegeben, bis hin zu der Vorstellung des Generalkartells, also die Konzentration und Zentralisation des Kapitals wird so weit getrieben, dass wir ein Generalkartell haben, verbunden mit der Vorstellung, das müssen wir ja nur noch übernehmen. Natürlich, also Kautsky auch schon revolutionär übernehmen, ja, aber so weit muss das sein. Und da hat sie immer dagegen argumentiert und hat gesagt, diese neoharmonistische Vorstellung hat mit Marx nichts zu tun. Beziehungsweise sie hat dann auch den Marx kritisiert, allerdings zu Unrecht. Sie nimmt die Interpretation der Reproduktionsschemata im zweiten Band des Kapital zum Anlass, um zu sagen, das ist falsch. Der Marx hat ja in den Reproduktionsschemata durchgespielt den Gedanken, was müsste eigentlich geschehen, dass sich Kapitalismus auf seinen eigenen Grundlagen entweder im Sinne von einfacher oder dann in erweiterter Reproduktion stabilisiert. Und um diese Annahme zu haben, nimmt er eine ganze Reihe von Vorannahmen dazu. Also er operiert mit einem einfachen Zweiklassenmodell. Er schließt sowas wie äußere Märkte, nicht kapitalistische Märkte völlig aus, achtet nicht auf den technischen Fortschritt und so weiter, ne? Und die Luxemburg macht jetzt folgenden Fehler. Sie nimmt das, was der Marx logisch ausschließt, sozusagen in ihre Interpretation der Reproduktionsschemata wieder rein und wirft dem Marx vor, er verkennt die Gewaltträchtigkeit von kapitalistischer Akkumulation. Die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals muss sich permanent wiederholen aufgrund dieses Expansionszwangs. Und man könnte sagen, die List der Vernunft war, dass sie mit einem logischen Fehler doch was völlig Realistisches zutage fördert, was wir gegenwärtig erleben. Also Beckert hat das ja gerade wieder in seinem großartigen Buch, der Historiker Beckert, zur Geschichte des Kapitalismus deutlich gemacht, dass es ein außerordentlich gewaltträchtiges System ist und es keineswegs so ist, wie es beim Marx mal an einer Stelle anklingt, dass wenn der Kapitalismus zur inneren Natur geworden ist, habitualisiert ist, man nur noch in Ausnahmefällen außerökonomischen Zwang braucht, das hat sich tatsächlich als falsch erwiesen.
Ja, das ist ja interessant, dass auch Luxemburg, also es wäre jetzt sozusagen mein Gedankengang an dem Punkt zu sagen, naja, was Luxemburg gar nicht vor Augen hat, sind die fraktionellen Auseinandersetzungen. Ne? Also das, was Marx ja beschäftigt, ein Kapitalist schlägt 100 andere Kapitalisten tot, das ist ja eben die Produktivitätssteigerung durch Konkurrenz getrieben, also Profit. Maximierung.
Das hat sie drin. Das spielt bei ihr schon eine zentrale Rolle. Aber was sie nicht drin hat, wenn wir jetzt mal die Linie weitergehen bis Huawei und so weiter, ist die Möglichkeit, äußere Märkte aktiv herzustellen. Ja, also ich würde sagen, sie wusste natürlich nichts über die Möglichkeit, dass ein keynesianischer Wohlfahrtsstaat entstehen kann. Ja, mit öffentlichem Eigentum etc. etc., was dieser Form von Äquivalententausch, wie sie es vor Augen hatte, gerade nicht entspricht. Ja, das ist ja Harveys zentrales Argument. Ja, also äußere Märkte können aktiv hergestellt werden. Also indem du zum Beispiel Kapital verschiebst in den tertiären Produktionskreislauf für Infrastruktur und so weiter und so weiter, für wohlfahrtsstaatliche Sicherungssysteme. Das hat sie nicht vor Augen, kann sie eigentlich auch noch gar nicht.
Sie konnte das nicht wissen. Also das wäre anachronistisch jetzt zu denken oder ihr das vorzuwerfen, ja, das mit dem Keynesianismus und dem Rüstungskeynesianismus und dann der Entwicklung in den 30er und 40er Jahren mit dem Konsum. Aber das würde mich noch mal interessieren, wie du das einschätzt. Du hast ja auch Regulationstheorie mal gemacht. Und ich meine, was ja dem Kapital dann mit dem Fordismus gelungen ist, ist ja, wenn man so will, eine Art Ex-ante-Organisation des Reproduktionsprozesses. Also na, das heißt eben nicht mehr, wie kann man sagen, ein Vordringen in immer weitere äußere Märkte? Also es ist ja eine eigene lange Diskussion. Betrachtet man den Wohlfahrtsstaat als etwas Kapitalexternes oder sagt man, nein, das ist Teil der Grundlagen des Kapitals selbst? Und dann ist es ja auch eine Art Ex-ante-Praxis. Also man stabilisiert Märkte, man organisiert den Prozess des Konsums durch Freizeit, durch Tourismus, durch also eine Vielzahl von Mechanismen, Automobilität, langlebige Konsumgüter und schafft damit ganz neue Reproduktionszyklen des Kapitals, die ja Marxisten seit den 40er Jahren dann erstmal jahrzehntelang massiv beeindruckt haben, ja, dass es plötzlich der Kapitalismus doch in der Lage ist, Wohlstand zu schaffen, ja, also Arbeiter nicht im Elend leben. Und aus heutiger Sicht könnte man sagen, naja, in den langen Wellen ist das ja gar nicht sicher, weil sich dann ja wiederum doch im Durchschnitt auch wieder massive Prekaritätsdynamiken zeigen.
Ja, wobei, wenn man Joan Robinson nimmt, die auch ein Vorwort zu einer Neuausgabe der Akkumulation des Kapitals geschrieben hat, also Links-Keynesianerin, die argumentiert, der Links-Keynesianismus ist bei Rosa Luxemburg schon angelegt. Ja, also weil sie sozusagen auf die Realisationsseite schaut, aber noch nicht ahnen konnte, dass man sozusagen über das, wie die Regulationstheorie argumentiert, das Setzen von Konsumnormen gewissermaßen eine Nachfrage schaffen kann, die sozusagen den zusätzlich erzeugten Mehrwert auf einem solchen Weg der inneren Landnahme, so hat das Burkhard Lutz genannt, der Industriesoziologe, der inneren Landnahme absorbieren kann. Also Joan Robinson war voll des Lobes und hat sich sehr kritisch geäußert zum marxistischen Zentrum der früheren Jahrzehnte, also Kautsky und Co., Bernstein, zu allen, die so eine neoharmonistische Kapital- und Marx-Interpretation hatten, und hat gesagt, da steckt ungeheuer viel drin, und hat Rosa Luxemburg im gewissen Sinne auch als Ökonomin rehabilitiert. Die galt ja als völlige Versagerin. Tolle Revolutionärin, nicht? Das hat man ihr zugestanden, ja? Wenn auch ein bisschen vorlaut, aber theoretisch minder bemittelt. So war das Urteil dieser alten Säcke, ja? Und das hat Joan Robinson sehr, sehr gut korrigiert, ne? Und vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Also ich bin ja über Burkhard Lutz überhaupt wieder auf Rosa Luxemburg aufmerksam gewesen. Also der Nestor der deutschen Industriesoziologie, der versucht hat, Rosa Luxemburgs Akkumulationstheorie mit der Regulationstheorie französischer Prägung zu verbinden, in einem Buch Der kurze Traum immerwährender Prosperität, hieß das, ja, aus den 1980er Jahren. Und da argumentiert er meines Erachtens sehr richtig, dass sozusagen der wohlfahrtsstaatliche Kapitalismus mit dem Setzen von Konsumnormen aber doch auf einem expansiven Prinzip beruht hat, nämlich der Okkupation des sogenannten traditionellen Sektors, Landwirtschaft, Bauern, Handwerk etc. Ja, und der argumentiert, dass da ganze Produktions- und Lebensweisen verschwunden sind und vergleicht das mit der zerstörerischen Kraft des Imperialismus nach außen. Also der hat die Ambivalenz dieser wohlfahrtsstaatlichen Sicherungssysteme sehr klar gesehen, aus meiner Sicht.
Okay, nehmen wir nochmal diesen Gedanken auf, also der Widersprüchlichkeit in der Reproduktion. Es gibt eben diese Prozesse der inneren Landnahme, der äußeren Landnahme und beide sollen ja dieses Problem lösen, dass der Kapitalismus krisenhaft ist, also in der Art und Weise, wie die Kapitalkreisläufe, also Ware, Geld, Kapital eben nicht ineinander greifen. Ich finde, was sehr stark ist bei Rosa Luxemburg, ist der Gesichtspunkt, dass die Einzelkapitale unterstellen, dass sie ihre Vorprodukte auf dem Markt vorfinden. Das ist ja nicht gewährleistet, weil es eben nicht klar ist, gibt es überhaupt die qualifizierte Arbeitskraft? Gibt es überhaupt genügend Arbeitskräfte? Gibt es eben die, was weiß ich, die Schrauben, die Maschinen, die die Hersteller brauchen? Also, und dann macht sie ja daraus so eine makrotheoretische Frage. Also, wie gelingt das? Ich meine, und da finde ich auch, dass sie die Marx'schen Reproduktionsschemata ein bisschen fragwürdig interpretiert, weil es geht ja darum zu zeigen, wie aus der inneren Organisation des Prozesses Krisen hervorgehen.
Also Rosa Luxemburg, das ist eine kleine Korrektur auch zu Joan Robinson, ist keine Unterkonsumptionstheoretikerin, sondern es ist eine Reproduktionstheorie des Kapitals und sie argumentiert, das ist der Brückenschlag sozusagen zu ökosozialistischen oder ökomarxistischen Positionen heute. Sie argumentiert, dass sozusagen die erweiterte Reproduktion des Kapitals eine stoffliche Seite hat und bei der Realisierung des zusätzlich erzeugten Mehrwerts ja Produktionskreisläufe geschlossen werden müssen, die unterschiedlichste stoffliche Voraussetzungen haben, also genügend Arbeitskräfte, die Rohstoffe etc. Und sie argumentiert, dass das ein so komplexer Prozess ist, dass in der Konkurrenz der Einzelkapitale das derart krisenträchtig ist, dass sozusagen der harmonische Wachstumskapitalismus, könnte man sagen, letztendlich unmöglich ist.
Ne? Ja, der ist unmöglich, wobei ja die Regulationstheorie genau gezeigt hat, dass es temporär dann doch immer wieder genau zu Gleichgewichten kommt. Die bleiben genau instabil. Das war ja für uns alle dann seit den 80er Jahren total wichtige Einsicht. Ja, für mich ist es, das ist der Punkt, um den es mir auch geht, dass ich finde, Luxemburg hat so ein bisschen was Finalistisches. Ja, also das ist auch so neuerdings bei Nancy Fraser in dem Buch über den Allesfresser, ja, also dass man sagen kann, ja, wenn dann die Ressourcen aufgebraucht sind, ja, also es ist ja immer so eine Erwartung, da gibt es etwas, was irgendwann aufgebraucht ist. Da bin ich immer so ein bisschen ambivalent, weil man einerseits sagen kann, na klar, ist ja gut zu zeigen, dass der Kapitalismus auch nicht endlos weitergeht. Gehen kann, das ist ja selber so ein, wie kann man sagen, so ein Theorem, was auch auf Darwin zurückgeht. Es entsteht, es hat einen Höhepunkt, es gibt dann auch einen Niedergang. Und dann kann man sagen, Luxemburg trägt auch zu der Erkenntnis dieses Niedergangs bei, ja. Aber gleichzeitig ist es so eine gerichtete Tendenz. Und die Frage ist eben, wie geht sie eigentlich mit den internen Widersprüchen um, ja, und zu sagen, also wie vermeiden wir Katastrophen, wie kommen wir raus aus diesem Dilemma von linearer Entwicklung hin zur Barbarei, und dann bietet sie ja Sozialismus an. Du hast ja das Stichwort Ökosozialismus schon angesprochen. Könnte man sagen, dass sie eigentlich sowas vorbereitet, wie so eine Art ökosozialistische Perspektive?
Ich habe das ja behauptet und kann mich aber auf die Schultern von Riesen stellen.
So.
Also die gesamte Annales-Schule, Brodel und Co., greifen begierig auf Luxemburg zurück, und zwar mit dem Argument, das man heute als Wertschöpfungskettenargument bezeichnen könnte. Also die Luxemburg zeigt, dass hochmoderne Lohnarbeit entlang der heute würde man sagen Wertschöpfungsketten, verbunden ist mit den ausbeuterischsten Formen bis hin zur Sklavenarbeit und darüber akkumuliert wird. Ne? Das ist aus meiner Sicht hochaktuell. Nicht? Das macht sie an historischen Beispielen, vom Pyramidenbau der Ägypter bis zu Beispielen in Südafrika. Aber da steckt natürlich was ungeheuer Interessantes drin. Und das zweite Interessante ist, dass sie das, was bei den Marxisten ihrer Zeit üblich war, also die relative Verachtung präkapitalistischer Eigentums- und Produktionsformen, bei ihr nicht anzutreffen ist. Ja, also sie beschäftigt sich sehr intensiv dann später in ihren Schriften zur Nationalökonomie mit Formen des Kollektiveigentums, die präkapitalistisch sind. Und sie hat nicht die Vorstellung, dass sowas wie Reproduktionsarbeit, dass das gewissermaßen eine zu vernachlässigende oder auch zu herabwürdigende Tätigkeit ist. Ne? Das ist ja später aufgegriffen worden von Feministinnen auch der Post-68er-Bewegung. Nicht? Da hat man sich sehr stark von Maria Mies bis zu anderen, Benhold etc. auf Rosa Luxemburg bezogen. Ja? Und das ist meines Erachtens auch was Gewinnbringendes, was dort drin steckt. Ne? Und das Finalistische, also ich muss jetzt offen gestehen, ich habe vermieden, mich da positiv drauf zu beziehen, ja, weil ich das so ordentlich teile mit einem Zusatz, wenn ich den noch machen darf. Ich würde ihn jetzt wieder positiver sehen, den Finalismus, weil sich zumindest der Finanzmarktkapitalismus als System im Niedergang erweist. Und das hängt damit zusammen, dass die Aufwendungen, um privatkapitalistische Akkumulation zu betreiben, immer größer werden. Also die Kosten der Selbststabilisierungsmechanismen steigen. Das ist ein Problem, was die Regulationstheorie auch noch nicht bedacht hat. Wir können das aktuelle Beispiel Tesla Grünheide nehmen, ja, was da alles getan werden muss. Und jetzt haben sie gerade mal 2-3 Jahre Profite geschrieben, ja, und das geht auch nur, wenn man keine Tarifverträge hat und so weiter. Ja. Also wenn man sich das genauer anschaut, dann könnte man mit Immanuel Wallerstein argumentieren, Kapitalismus rentiert sich nicht mehr, jedenfalls für die Gesellschaften nicht mehr. Und das erzeugt sozusagen den Zwang, alles auszuplündern, was es noch gibt, bis hin zur Privatsphäre.
Ja, ich meine, so kann man ja wirklich ein bisschen den Eindruck haben, wenn man die US-Entwicklung nimmt, dass man das Gefühl hat, dass Milliardäre kleptokratisch sich sämtliche Formen des Eigentums versuchen, unter den Nagel zu reißen, weil sie eigentlich gar nicht mehr geregelte Formen von Akkumulation betreiben können. Ja, also es ist ja eine Ausplünderung, ja, aller möglichen Bereiche. Also das berührt dieses Problem, was mich beschäftigt. Also Luxemburg vertritt ja die These, und du hast es ja auch in deinen Publikationen so interpretiert, dass ursprüngliche Akkumulation kein historischer Vorgang ist, ja, diese Art von Gewalt, du hast es vorhin auch angesprochen, sondern so eine Art Strukturmerkmal. Es geht immer weiter. Es gibt sozusagen weitergehende Prozesse der ursprünglichen Akkumulation, wenn das Wort ursprünglich dann noch so Sinn macht. Was interessant ist, dass ja Luxemburg berühmt geworden ist auch für den Satz Sozialismus oder Barbarei, und die Studie hier zu Imperialismus hört ja bei ihr auch auf, ja, mit einer nochmaligen Warnung vor der Katastrophe und der Vorbereitung für Sozialismus. Wir haben das schon berührt. Die für mich interessante Frage jetzt in dem Zusammenhang ist, ob nicht auch dieses Modell Sozialismus oder Barbarei eigentlich in immer neuen Stufen sich auf höherem Niveau reproduziert. Also wir haben den Ersten Weltkrieg gehabt, da war sie Zeitgenossin dieser Barbarei und konnte ja auch erwarten, dass mit der Revolution, ja, also in Russland, in Deutschland, in Westeuropa, das überwunden wird. Dann der Faschismus als eine deutliche Steigerung, ja, dieser Barbarei. Und auch da wurde es ja wieder in diese Formel gebracht. Und die Frage, die sich mir heute stellt, ist, wovor warnen wir eigentlich? Ja, sind wir jetzt im Prozess einer dritten Stufe, ja, einer neuen Reproduktion auch dieser Alternative von Sozialismus und Barbarei, wenn wir jetzt genau diese sehr deutlichen Selbstzerstörungstendenzen sehen, die wir jetzt im gegenwärtigen Kapitalismus sehen, oder die Ignoranz gegenüber den sozialökologischen Herausforderungen, also so wie Frederick Jameson das dann formuliert, wir können uns eher den Weltuntergang vorstellen als das Ende des Kapitalismus, was ja eigentlich das auf den Punkt bringt. Ja, das Menschengemachte können wir nicht stoppen. Ja, und das ist ja eigentlich, wenn man so will, ein Maximum an Selbstzerstörung und an barbarischen Tendenzen.
Ich stimme dir uneingeschränkt zu. Ich habe ja dafür plädiert, diesen Begriff von E.P. Thompson, Exterminismus, wieder zu nutzen. Der hat ihn genutzt für die Möglichkeit von Kriegen mit Massenvernichtungswaffen. Dann schien er schon ad acta gelegt. Aber das, was wir jetzt erleben, ist ja die Gefahr des Ökozids. Das muss man klar sehen. Nicht?
Und was also machen das, was wir jetzt als Linke?
Also auf der einen Seite sagen, wir brauchen Sozialismus, wenn man kein besseres Wort dafür hat. Ich sage nachhaltiger Sozialismus und schreibe an demokratisch stark davor. Und zweitens nach Wegen zu suchen, wie das mehrheitsfähig wird. Ja, also finde ich ja großartig, wenn ein Zoran Mamdani in New York, das sind immerhin 10 Millionen Menschen, als bekennender Democratic Socialist Wahlen gewinnen kann. Das hätte ich in den 70er Jahren für völlig unmöglich gehalten für die USA. Ja, also jetzt wollen wir das nicht zu hoch jatzen, aber es zeigt doch, und ich würde das gerade für die jüngeren Leute, die jetzt nachwachsen, die zum Beispiel da in die Linkspartei geströmt sind, aber nicht nur, da würde ich sagen, gibt es ein ausgeprägtes Bewusstsein, dass es sowas braucht, was sie halt System Change nennen. Das ist noch sehr unbestimmt, was meint System Change, aber das, was grundlegend anders werden muss, das, glaube ich, entsteht als Bewusstsein und wird aber eben auch von der radikalen Rechten bedient, nicht? Auch die Formationen der radikalen Rechten präsentieren sich als völlig neue, unverbrauchte Kraft und betreiben aber Zerstörung von Vernunft und machen das zu einem Aberglauben, der auch massenwirksam wird.
Ja, eben. Also ich finde auch, dass sie ja eigentlich genau das Elend der Barbarei fortsetzen, ja, indem sie letztlich ein Maximum an Ignoranz, an Leugnung der Tatsachen, eben auch im Prinzip die Leugnung der Welt, ja, also betreiben. Ne? Das geht ja bei Steve Bannon so weit, eben zu sagen, okay, dann soll es untergehen. Es gibt ja auch wirklich so nihilistische Vorstellungen, wie sie auch für Teile des Faschismus ja bekannt sind. Ne? Aber wir wollen nicht mit solchen negativen Aspekten der Entwicklung aufhören, sondern eher dabei bleiben, dass es eben gute Entwicklungen sich abzeichnen. Viele Menschen genau diese Tatsachen ja zur Kenntnis nehmen, sie betonen, sich mobilisieren dafür, eben mit der Idee Sozialismus von unten. Wie ist das?
Ja, das war ja eine sehr schöne Erfahrung. Die meisten Projekte, die da untersucht worden sind, wie Deutsche Wohnen enteignen oder so, verstehen sich gar nicht als sozialistisch. Ja? Oder auch die Kämpfe um die Kliniken in NRW, die Streiks, die es da gegeben hat und so weiter. Aber die Frage ist ja immer, was ist sozialistische Politik heute? In der Gegenwart, nicht nur heute, sondern in der Gegenwart. Ja, und da würden wir sagen, entstehen immer schon Alternativen und Ansatzpunkte für was Neues. Ne? Und wenn wir das mit Rosa Luxemburg begründen wollen, also hier in Jena gibt es ein Täfelchen an einem Haus, wo gedruckt wurde, der Hauptfeind steht im eigenen Land, Spartakusbund, das war 1916. Ja, also das war eine winzige Minderheit, die gegen den Krieg war. Zum Teil im Gefängnis wie Rosa Luxemburg, ja, dass die den Glauben hatten, trotzdem, wir können was bewegen, ja, das kann sogar zur Revolution kommen. Gemessen an den Zahlen, die die verkörpert haben, völlig unmöglich, ja. Und trotzdem gibt es die Novemberrevolution mit allem, was dann auch Backlash war, ja. Und daraus kann man immerhin entnehmen, wir müssen es versuchen.
Wir müssen es versuchen und man muss es vielleicht auch so versuchen, dass die Dinge nicht mehr wieder so rückläufig werden können, wie es dann immer wieder auch passiert. Klaus, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich sehr für die Einladung.